dieser Blick, so während sie zwei Flaschen Wein trinken, so dieser Blick, ist der jetzt danach noch ansprechbar? Kann denn der jetzt überhaupt noch mit uns reden?
Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 meines Gesprächs mit Max über sein Leben. Wir sitzen immer noch hier in seinem schönen Wohnzimmer. Und ja, wir haben in der letzten Folge unglaublich viel darüber gesprochen, wie medizinisches Cannabis dich wieder zurück ins Leben geführt hat.
Oh ja.
Und über all die vielen Medikamente hatten wir auch gesprochen, die du so genommen hast. Eine Sache, die wir nicht besprochen hatten, wie sieht es denn jetzt aus mit den Medikamenten? Was nimmst du denn noch oder wie sieht deine Therapie jetzt aus?
Also das einzige Medikament, das ich täglich nehme, ist tatsächlich Cannabis. Punkt. Also es ist wirklich, ich habe alle Antidepressiva, alle SSRIs, alle Schlaftabletten sind abgesetzt. Ich habe für ADHS noch ein ADHS-Medikament, das aber keinen Spiegel braucht, sondern das man auf Bedarf nehmen kann. Das war mir auch wichtig, weil eben früher, als man diese Spiegelmedikamente nehmen musste, das war für mich gar nicht immer nötig.
Ja,
also wenn du jetzt den Tag heute zum Beispiel schaust, wir haben heute, zuerst habe ich hier Dr. Nadine sitzen, dann nehme ich einen anderen Podcast auf, heute Abend habe ich einen Livestream, dazwischen treffe ich noch Leute, gehe mit dem Hund Gassi, also ich habe heute so irgendwie 16 Stunden Action, da brauche ich kein Medikament dafür. Mhm. Das ist genau richtig für meine Neurodiversität.
Ja.
Ich sehe auch ADHS heute nicht mehr so sehr als Störung, sondern eben als divers und als... Es kann eine Störung sein im falschen Setting und es kann eine Superkraft sein im richtigen Setting. So. Weil das Arbeitspensum, das ich habe...
Würdest du sonst gar nicht packen.
Die meisten Leute mögen das nicht so. Ich finde es super geil.
Ja.
Wenn ich aber einen Tag habe, wo ich mich in der Früh hinsetzen muss und ich muss jetzt irgendwie meine E-Mails beantworten, ich muss das machen und es sind irgendwie 8, 9, 10 oder noch ein Skript schreiben, auf das ich nicht so viel Lust habe, dann hilft mir das Medikament sehr.
Ja.
Und dann nehme ich das und dann ist es auch okay und ich habe da auch sonst keine Nebenwirkungen. Und dann nehme ich es auch wieder eine Woche nicht.
Ist am Ende ja genau das, was du gesagt hast, dass es einfach wichtig ist, mit der Krankheit trotzdem mehr zu leben und es dann so zu nutzen. Wie integrierst du denn das Cannabis jetzt in deinen Alltag?
Genau, da ist es so ein bisschen diese Sache. Ich habe natürlich früher diesen Fehler gemacht, auch, wie habe ich ja schon erklärt, in einer der vorigen Folgen, dieses, dass man dann in der Früh anfängt, weil man irgendwie denkt, man braucht es jetzt. Das habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Es gibt Settings, in denen ich tagsüber konsumiere, die sind aber sehr selten. Und das sind dann eher so Sachen wie Wochenende bei der Familie.
Hm.
Jeder in meinem Umkreis weiß das. Und das stresst mich so oder so nicht, weil meine Familie nicht cool ist. Meine Familie ist cool, aber trotzdem ist es einfach viel für mich.
Ja, so. Klar.
Und da kann das sein. Und ansonsten, da würde das auch eine andere Sorte sein. Da wäre ich dann eine ausgewogene Sorte tagsüber bevorzugen. Etwas 10, 10, 11, 11, solche Sorten mag ich da gern. Aber das, was ich täglich benutze, und zwar jeden Abend, zwischen 9 und 12 Uhr ist es bei mir so. Manchmal bin ich um 9 zu Hause, habe dann schon Lust, manchmal tatsächlich später und dann erst ist es 12, bevor ich das erste Mal vape.
Ja.
Genau, das ist so die Art, weil ich es tagsüber auch tatsächlich nicht mehr brauche. Brauche ich nicht. Ich brauche das, um einen Separator zu haben zwischen... Jetzt funktioniere ich für außen und jetzt bin ich mit mir allein.
Ja.
Selbst wenn meine Frau dabei ist, aber jetzt bin ich sozusagen privat.
Ja,
und privat, privat ist eben auch die PTBS noch da. So. Und privat ist eben das ADS manchmal schwierig. Und privat schafft es meinen Kopf einfach nicht zur Ruhe zu kommen. Ich habe auch jetzt angefangen zum Beispiel zu meditieren, was dann immer sagt, ja, meditiere doch so. Ey, ich mache Fortschritte. Aber auch das alleine wird es nicht klären. Und ich sehe auch überhaupt keinen Verbesserungsbedarf. Ich habe nämlich seit, jetzt sind wir 2025, sind 7 Jahre. Und ich habe keine, vor was die Leute immer Angst haben, Erhöhung des Konsums.
Das ist ja auch immer ganz, ganz interessant. Ne? Ganz viele schreiben ja oder sagen auch immer, ja, das wird dann steigen. Man entwickelt Toleranz und so. Aber auch ich habe, wenn ich im Gespräch mit anderen Patienten, mit Ärzten bin, ganz oft, dass die eigentlich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also die wenigsten steigen dort, von Opiaten kennt man das ja zum Teil, da steigst du niedrig ein, dann geht es hoch, bis es irgendwann auch gar nicht mehr geht. Dann gibt es das nächst stärkere Opiat oder wie auch immer. Ne? Aber gerade bei medizinischem Cannabis, klar, es ist immer alles individuell, aber das scheint es doch wirklich so zu sein, dass wenn man mal für sich einen guten Weg gefunden hat, eine gute Dosierung, klar, dein ganzes Tagessetting, das spielt da alles mit rein. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen, sage ich immer. So eine Cannabis-Therapie muss halt individuell entwickelt werden. Das kann man nicht pauschal sagen. Zweimal am Tag eine, wie wir das ja sonst gewöhnt sind, von anderen Tabletten oder was auch immer. Aber das ist halt auch diese Möglichkeit. Man kann das so integrieren für sich mit der Sorte. Ich weiß gar nicht, wie viele Sorten jetzt gerade aktuell auf dem Markt sind. Man muss Geduld haben, seine suchen, finden vor allen Dingen natürlich. Aber dann kann das ganz individuell auch total gut funktionieren bei einer guten, niedrigen Dosierung. Was ist denn für dich so wichtig? Worauf legst du da Wert? Kannst du das irgendwie...
Tatsächlich, glaube ich, das Erste, was die Menschen immer machen, wenn sie dann die Möglichkeit haben, sie gehen jetzt nach der stärksten Sorte, dann suchen sie nach einer über 30 THC und das und das. Und verstehe ich natürlich den Impuls, so, das haben wir auch so gelernt, so, und wer weiß, ob es morgen noch da ist, so, alle haben immer so, ich weiß nicht, das muss was damit zu tun haben, so, ne?
Viel hilft viel.
Viel hilft viel und so. Und natürlich werden dann die meisten überrascht sein, oh, dass es gar nicht so ist. Gerade PTBS-Patienten können da auch negative Erfahrungen machen, muss man auch ganz klar sagen. So, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir Ärzte auch ausbilden und die lernen, was man eben mal vorschlagen kann überhaupt und dass man vielleicht auch mal einen Impuls setzen kann, was denn jetzt gut wäre. Und ich habe mittlerweile für mich tatsächlich entdeckt, so, es ist ein hoher THC-Anteil, der muss jetzt nicht über 30 sein, sondern schon Mitte 20 höher. Und gerne eine Indica-Sorte oder das auch, was wir so ein bisschen darunter verstehen, aber nicht das, was dich jetzt unbedingt schlafen legt direkt.
Ja.
Sondern, ja, ich hab schon jetzt eine Sorte entdeckt, die mir das alles so ein bisschen ermöglicht, die auf der einen Seite dafür sorgt, dass ich schnell einschlafe, wenn ich mich hinlege, die aber auf der anderen Seite, wenn ich das möchte, und das ist auch eine wunderbare Eigenschaft an Cannabis, die wir noch gar nicht so richtig durchschaut haben, wir haben sehr viel Macht darüber, wie das wirkt. Wenn ich jetzt direkt nach dem Vapen anfange, Yoga zu machen, dann hilft mir das, mich auf meinen Körper fokussieren zu können, mein Körpergefühl zu haben. Das ist ja auch was, Leute, die Traumapatienten sind, haben oft ihr Körpergefühl verloren, warum auch immer, weil etwas Schreckliches mit deinem Körper passiert ist, weil warum auch immer, warum ich mich nicht spüren kann, das ist viel. Und es hilft mir dabei. So bei einem Bodyscan in der Meditation, wo sie dann sagen, ja, geh mal da und da rein, so, das könnte ich sonst vielleicht gar nicht. Und so kriege ich die Möglichkeit. Das heißt, ich kann aktiv sein mit dieser Sorte, ich kann aber auch in dem Moment, und dann werbe ich vielleicht halt noch einen zweiten und nehme noch ein Buch, das mich semi interessiert, so, und dann lese ich eine Seite und dann möchte ich schlafen. Und dann schlafe ich.
Und dann ist es auch gut.
Und dann träume ich auch nicht, beziehungsweise natürlich träume ich, und das ist vielleicht auch noch was man den Leuten mitgeben kann, bei mir zumindest. Das ist alles sehr subjektiv. Natürlich, ich spreche viel mit Menschen, bei vielen anderen ist es auch so. Es ist nicht so, dass Cannabis verhindert, dass du träumst. Sondern bei mir ist es so, es sorgt dafür, dass ich in dem Moment des Erwachens mich nicht direkt daran erinnere, was ich geträumt habe. So, ich müsste dann anfangen zu kramen. Und warum sollte ich? Und das kann schon sein, dass ich trotzdem mal nachts nach 3 Stunden hochschrecke und mir denke so, oh, was? Und dann gehe ich mal kurz aufs Klo und dann lege ich mich aber wieder hin.
Das ist es auch.
Das ist es. Und sonst war immer, ey, ich wach auf und ich habe dieses ekelhafte Gefühl, als wäre meine ganze Familie gestorben.
Ja, dann ist
und dann kann ich eben schlecht wieder einschlafen.
Ja.
Oder auch eine abgeschwächte Form, als hätte ich gerade meinen Geldbeutel verloren. So, aber dieses Gefühl ist so massiv, dass du dann eben nicht mehr schlafen kannst. Und das ist es. Da hilft mir die Sorte sehr, sehr stark. Ich habe da mittlerweile meine gefunden. Verstehe aber trotzdem auch noch, wenn die Leute dieses Hopping machen und ausprobieren. Weil einfach gerade, wenn du jahrelang selbst medikamentiert hast und dann diese Vielfalt mal sehen kannst, dann bin ich auch großer Freund davon. Probiert es mal aus. Aber kauft dann halt nicht gleich 30, 50 immer so, sondern probiert vielleicht mal 10 oder 5 oder wie auch immer aus und versucht trotzdem eine dieser Sorten zu haben, auf die ihr euch verlassen könnt, die für euch funktionieren.
So ein Basic.
So ein, und weil das ist schon doof, wenn du dann irgendwie was hast, was dir jetzt nicht so taugt. Und ja, probiert das natürlich dann auch nicht in den Hochphasen auf, wo es euch gerade richtig schlecht geht, sondern versucht das vielleicht auszuprobieren in dem Moment, wo ihr sagt, okay, egal, fühle ich mich ein bisschen sicherer und dann verstehe ich das schon. Ich möchte es nicht verteufeln. So. Ich weiß, das würde man bei anderen Medikamenten so nie sagen, ey, mach das mal, probier doch auch mal. Ich verstehe aber die Leute, die es machen. Ich brauche es nicht mehr machen, habe aber, wie gesagt, auch 7 Jahre Vorsprung so.
Ja, ja. Und ich meine, das ist ja wirklich auch ein Thema, was wir auch bei Grünholm in der Academy immer wieder spielen. Es ist halt nicht nur das THC und CBD. Es ist so viel mehr, was diese Pflanze bietet. Angefangen mit den Terpenen, was immer wieder ein Thema ist, was wir gern besprechen. Es gibt noch so viele andere Inhaltsstoffe, die Pflanze macht. über die noch keiner so richtig weiß, wo noch keiner genau hinguckt. Wir reden immer davon, es gibt wenig Forschung zu THC. Über die anderen Inhaltsstoffe brauchen wir noch gar nicht nachdenken. Da gibt es gleich gar nichts mehr. Also von daher, ich glaube auch, da ist noch so viel mehr möglich. Und da kann einfach jeder für sich ein gutes Setting finden. Und gerade wenn wir so über Setting, du hast auch darüber gesprochen, in den Alltag integrieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, was wir im letzten Teil so ein bisschen gesprochen haben. Diese ganze Umgang damit, so eine Kultur, Konsumkultur, hat immer so einen negativen Touch, findest
du? Finde ich aber nicht. Ja,
sollte es eigentlich nicht, weil es ist so ein Umgang. Und ich hatte in einem letzten Podcast mit Frau Professor Barsch, haben wir auch darüber gesprochen, wie das so gelebt wird, dass wir damit ja gar nicht groß werden. Du hast auch gesagt, du hast jetzt den Vorsprung, die 7, 8 Jahre.
Ja.
Viele andere haben das gar nicht. Und ich habe immer so einen Vergleich, den hatte sie da auch gebracht, dass man Alkohol halt, den harten Schnaps, den würdest du nie aus einem normalen Wasserglas trinken, geschweige denn aus einer Tasse.
Dann weißt du, derjenige ist verloren.
Ja, genau, wir nutzen kleine Gläser, aber wer zum Teufel sagt uns denn, nimm ein kleines Glas für einen Schnaps, das machen wir einfach, das ist ein Schnapsglas, so heißt das bei uns ja schon. Also insofern, wir haben da eine Kultur und trotzdem, die meisten, Gott sei Dank, wissen ja, Schnaps ist jetzt nichts, was du so jeden Tag, ne, so wie das Glas Wasser.
Da oder auch in der Früh so vielleicht nicht. Es gibt Leute, man sagt, kein Bier vor vier ist, glaube ich, ein bayerischer Schrautschrubbel. Aber ihr wisst, was ich meine. Also,
ja, nördlich des Weißwurst-Äquators
weiß keiner. So, es gibt immer, und das ist wichtig, das, was du gerade gesagt hast, das ist die ganze Kultur. Daher kommt ja das auch, dass wir zum Beispiel Tabak da mit reinmischen. Das ist ja auch, das würdest du ja auch bei anderen Sachen nicht machen, die wir schon lange lernen konnten. Und ich sehe es auch bei Großveranstaltungen, die wir jetzt in den letzten Jahren ja ein bisschen hatten, sei das ein Festival, sei das eine Messe, dass da immer noch viel schief geht.
Ja.
Dass da immer noch, weil unsere Szene, wenn du Patienten so überhaupt nennen willst, will ich gar nicht, aber wir das ja noch nicht lernen durften, zum Beispiel auch das öffentliche Konsumieren. Dass du dann sagst, warte, ich medikamentiere, ich mache jetzt hier nichts Verbotenes, ich muss jetzt nicht hier hinten mich ins Eck stellen, sondern ich kann gerne dort, wo es erlaubt ist, stehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und habe verdient, dass auf mich Rücksicht genommen wird und nicht nur ich auf alle anderen Rücksicht nehme. Also das ist ja
total.
Und so handhabe ich das zum Beispiel auch, wenn du sagst, den Alltag integrieren, bei diesen Familienfeiern. Ich habe dann irgendwann einmal gesagt, ich habe ein Rezept. So, weil ich bin auf Bewährung, also das haben wir gewiss, und dabei brauche ich jetzt keine Sorgen machen, ich habe ein Rezept. Wenn ihr Fragen habt dazu, was ich jetzt gerade mache, beantworte ich die euch gern. Ansonsten, ich konsumiere mein Medikament und werde da auch, also wem das nicht passt, dann gehe ich. So, dann werde ich nicht hier mit euch feiern, so, oder nicht hier sein. Und dann gab es gerade von den älteren Semestern dann schon auch mal so Nachfragen. Und vor allem habe ich halt gesehen, so dieser Blick, so während sie zwei Flaschen Wein trinken, so dieser Blick, ist der jetzt danach noch ansprechbar? Kann denn der jetzt überhaupt noch mit uns reden? Und haben dann gemerkt, oh, der verändert sich ja eigentlich gar nicht so. Ja, wir merken das ja bei dir gar nicht so. Und ich so, na, ich merke schon und das reicht ja. Und das ist auch was, woran ich appelliere. Man appelliert immer an die Freizeitkonsumenten, aber ich appelliere auch an die Patienten. So, seid gute Vorbilder in der Hinsicht.
Ja.
So zeigt, educated, lebt es vor, versucht in einem Zustand zu bleiben, der irgendwie Leuten keine Angst macht.
Ja, ja.
Ne? Ich wünsche, wenn Leute so Alkohol konsumieren, wie toll wäre denn das, wenn die Leute Stopp machen würden, bevor sie komisch werden. So, oder nicht in der Öffentlichkeit gehen würden, wenn sie schon komisch sind oder so. Wenn ich jetzt und jetzt ist ja das Nächste, ich bin ein großer Freund mittlerweile auch geworden von Extrakten. Und es hat seine Gründe. So, ich habe vor ein paar Jahren, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass es Menschen gibt, die das Medikament Cannabis ablehnen, weil sie die negative Konnotation damit haben.
Ja.
Heißt Illegalität, heißt bei älteren Menschen vielleicht sowas wie, oh ja, da die Hippies und dann hängen die da so ab und dann am Schluss machen die noch freie Liebe oder so.
Ja.
Oder was auch immer, ne? Dieses, die wollen halt nicht. Oder eine Freundin von mir zum Beispiel verbindet es mit einem negativen Geruch. Die mag den Geruch nicht. Was sicher jemand wie ich gar nicht vorstellen kann, dass jemand den Geruch nicht mag. Aber es ist so. Und es sind viele Menschen, die das nicht mögen. So, jetzt war früher immer mein Ich so, ja, dann sollen sie sich halt fernhalten. Aber mittlerweile sehe ich das ja ein bisschen anders, weil ich ja selber integriert bin in die Pharmabranche, also in die Cannabis-Pharmabranche. Und Gott sei Dank, ich von damals, eigentlich war es der Andreas Müller, der Richter Müller, der mich so ein bisschen als Aktivist wieder erweckt hat, der hat mir wortwörtlich gesagt, du hast jetzt das Rezept und deswegen sagst du nichts mehr, ne? Und ich so, ja, warum sollte ich auch?
Ja.
Ich habe doch ein Rezept. Und er so, für deine Brüder und Schwestern! Das ist egoistisch von dir, dass du jetzt da nur noch an deinen eigenen Hals denkst. Jeden Tag werden Leute verhaftet. Und ich so, ja, scheiße, stimmt,
ja,
der recht.
Ja, ja, das kommt getroffen.
Lange her, also 5 Jahre her. Und dann seitdem bin ich auch wieder Aktivist. Und habe dann ja auch in der Pharmabranche meine Fühler ausgestreckt, Kooperationen gemacht, mit Firmen zusammengearbeitet, die mich interessieren, die Gründer kennengelernt hinter den Firmen und gesehen, was für Menschen es sind.
Ja.
Und dass es eben nicht Big Pharma ist, die irgendwie eigentlich nur Patienten haben wollen und weiter irgendwie so viel wie möglich Tabletten reinschuppen. Das ist es nämlich, weil ich zum Beispiel bin ja mit dem Cannabis-Rezept ein viel schlechterer Pharmakunde jetzt als früher. Und so gesehen, wo ich noch 3-4 Medikamente gebraucht habe. So.
Ja.
Und das zu sehen, und dann bin ich auf diesen neuen Gedanken erst gekommen. Und dieser Gedanke war, es geht ja darum, Patienten zu helfen. So vielen wie möglich. Nicht nur denen, die schon wissen, dass Cannabis ihnen helfen kann.
Ja.
Sondern auch Menschen, die davon noch gar nichts wissen.
Ja.
Die eben nur diese andere Form der Medikation bis jetzt erlebt haben. Und die aber, und jetzt kommt's, die gleichzeitig Ressentiments haben, Ablehnung gegenüber der Substanz haben, gegenüber der Pflanze haben, vor allem in ihrer Form als Blüte.
Ja.
Das mit etwas...
Kennt sie erstmal jeder, ne?
Das kennen sie von Miami Vice. Das wollen sie nicht sehen. Miami Vice kennen wir beide jetzt wieder. Die jüngeren sind Das kennen sie von 21 Jump Street, kennen die auch nicht mehr. Das kennen sie aus irgendeiner Polizeiserie. So, damit wollen sie nichts zu tun haben.
Nee.
Und dass diese Menschen aber trotzdem, trotz dieser Fehleinschätzung, die sie da machen, das Recht haben, dass ihnen geholfen wird.
Ja.
Und sei es nur die Menschen, die Kopfschmerzen haben und die Ibuprofen oder ein anderes Kopfschmerzen, die irgendeine Schmerztablette nehmen und das vielleicht 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche.
Ja, dann ist Ibuprofen auch kein Bonbon mehr.
Viel.
Ja, ja.
Viel zu viel. Das ist ganz, ganz schlecht.
Ja.
Und jedes einzelne Mal, wo sie dann das nicht brauchen, weil sie es vielleicht mit 3-4-mal ziehen an dem Vapor, weg haben könnten, wäre wunderbar, machen sie aber nicht, weil sie die Pflanze ablehnen. Und deswegen bin ich ein großer Fan mittlerweile von dem Gedanken, dass Extrakte in Zukunft eine große Rolle spielen können und müssen beim Erreichen dieser Millionen von Patienten, die Linderung brauchen, also die Linderung verdient haben. Und deswegen müssen wir da wirklich drüber nachdenken, wie wir das machen. War ich vor kurzem bei einer Firma in Portugal, habe eine große Extraktionsanlage besichtigt, habe gesehen, was alles möglich ist, wenn wir in Form von Gelkapseln denken, wenn wir in Form von Mundsprays denken, wenn wir in Form von Ölen denken und vor allem, wenn wir daran denken, wegzugehen in diesem Prozess von dem Geschmack und dem Geruch, den wir von der Pflanze kennen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ding.
Ja.
Das eine ist so Cannabis und Kiffen, das ist so total eins, ne? Dieser Joint, das ist so eine ganz, ganz enge Verbindung und natürlich der Geruch, das stimmt, also klar, wer ihn jetzt noch nie gerochen hat, der hat wieder keine Verbindung, aber jeder andere, der riecht es irgendwann und weiß, boah, hier kifft einer.
Ja. Will vielleicht Tante Erna nicht.
Nee, dass der Nachbar gar nicht. Das und denkt. Da fragt aber auch keiner wieder irgendwie nach oder so. Ne? Man weiß ja auch nicht, was macht denn Tante Erna da und warum und so. Aber ich glaube auch, der Markt ist einfach so, der kann so groß sein. Da gibt es so viele neue Entwicklungen, was es alles gibt. Egal, ob nur Spray, Kapseln, was auch immer. Da ist ganz, ganz viel einfach noch möglich. Mit Big Pharma wäre es vielleicht leichter. Sind wir auch wieder bei dem Punkt?
Ja, aber dann lass doch das uns machen.
Ja.
Also lass doch das die kleineren Leute machen, die kleineren Player. Big Pharma wird kommen. So, ich meine, wer bekämpft denn sowohl medizinisch als, also wer bekämpft medizinisch, das ist Big Pharma. Und wer bekämpft Freizeitkonsum, das ist Alkohol. So, das sind die Lobbys, die dagegen kämpfen. Aber die Cannabis-Lobby wird in beiden Bereichen auch stärker und das mit jedem Tag. Einer der wichtigsten Sätze, die ich dieses Jahr gehört habe, aus der Branche ist Push Forward.
Mhm.
Wir müssen uns nicht verstecken. Weder als Patienten noch als Hersteller. Es ist keine Schande, was wir hier tun. Im Gegenteil, wir helfen Menschen. Punkt.
Das ist jetzt eine perfekte Überleitung zu dem Thema, was ich auch gerne noch mit dir besprechen würde. Wann hast du denn gemerkt, dass du mit deiner Geschichte in die Öffentlichkeit gehen willst, so wie du es tust? Wann hast du gedacht, boah, okay, ich habe hier viel erlebt, ich habe viel verstanden über mich, über das, was gelaufen ist, das, was schief gelaufen ist, jetzt will ich es ändern und jetzt will ich nach draußen, jetzt will ich den Leuten darüber erzählen, über meine Learnings, ich will das in die Öffentlichkeit tragen.
Also in Bezug auf die Kriminalität war es natürlich am Anfang, ich wünschte, also ich weiß, später war es dieser Wunsch, was zurückzugeben und irgendwas auszugleichen. Da habe ich mir gedacht, so, okay, wenn ich da ein bisschen was ausgleichen kann, wenn ich da ein bisschen was Gutes machen kann, dann ist das, was dahin, wieder diese Waage oder dieser Karma-Gedanke. Ich wusste, ich habe so viel Scheiß gemacht, ich habe so viel Negativität ins Universum geblasen, ich muss was Positives machen. Und ich habe ja keine Expertise. Ich wünschte, ich könnte Leuten zeigen, wie sie ihren Wasserverbrauch sinken oder gesünder leben durch Ernährung. Aber ich konnte eben Leuten das, da habe ich Expertise, da habe ich sehr viel Expertise. Ich habe Master im Knast sitzen. So. Weißt du, so, ich habe studiert Kriminalität.
Ja.
Und deswegen wusste ich, okay, das muss der Bereich sein. Trotzdem war das natürlich nicht von Anfang an nur dieser Gedanke, sondern es war auch der Wunsch, mir selber zu helfen. Weil das drüber sprechen retraumatisiert dich am Anfang ganz stark, hilft dir aber mit jedem Mal das, also mir zumindest, kann auch anderen helfen, das neu einzuordnen, neue Blickwinkel dazu zu finden. Und dann irgendwann hilft es dir dabei zu verzeihen, dir selber zu verzeihen, weil du merkst so, Alter, ja okay, wenn ich das jetzt so erzähle und mich zu drüber nachdenke, ich habe damals wirklich geglaubt, es ist so und so. Und das hat mir ja geholfen, weil du schaust dir dann drauf, gerade wenn du im Knast sitzt so lange, da denkt man nicht so drüber nach, aber stell euch vor, ihr kriegt so eine lange Haftstrafe und dann sitzt ihr 10 Jahre. Wegen Drogenhandel. Und dann sitzt ihr, und dann irgendwie nach 5 Jahren sagt ihr, boah, ich würde jetzt nie wieder jemanden Crystal verkaufen, so, fände ich irgendwie scheiße, was ich mache, oder so, ja, was, ey, und dann hab auch noch die Leute da irgendwie, will ich eigentlich gar nicht, und Koks, und dann ist da irgendwie, die Leute sterben in Südamerika dafür, und dann verdiene ich hier noch am Leid, und irgendwie finde ich scheiße, wenn es gut gehen würde, wenn es legal wäre, würde, ist noch was anderes, aber geht halt nicht, und blablabla. Aber jetzt sitze ich ja immer noch im Knast.
Ja,
das also, hat sich nichts geändert. Du sitzt immer noch für die Taten, für die du damals dachtest, das wäre in Ordnung, obwohl du schon lange weißt, irgendwie blöd.
Mhm.
Und das ist sowas. Und ich wollte daraus was Positives ziehen. Ich wollte einfach was Positives auch für mich ziehen. Und dann, damit kam dann auch der Wunsch, natürlich anderen Menschen zu helfen. Und das hat dann gut funktioniert. Und ins Internet bin ich wegen Corona. Also es war nur Corona, weil ich war ja davor in Schulen, ich habe 700, 800 Workshops gemacht in Schulen und Jugendhäusern und Psychiatrien und Kliniken und Maßregelvollzug und Gefängnissen und Jugendarrestanstalten und Wohngruppen, überall und in Einzelsettings gearbeitet mit Jugendlichen, den Verein gegründet, Sichtweisen e.V. Das ist ja das, wenn hier Leute zuschauen, ich denke mal, dieses Publikum hier ist eher pro eingestellt, aber wenn jetzt jemand anschaut und sagt, ja, da, die sind ja eh böse und das sind ja Ding, das ist natürlich ein riesen Widerspruch, Cannabis-Aktivist zu sein und Jugendarbeit zu machen.
Ja.
So, und einen Jugendhilfeträger zu haben. Ich arbeite mit dem Jugendamt zusammen, ich arbeite mit der Jugendgerichtshilfe zusammen. Also es ist ja schon so, ich habe mich da lange gesträubt, dann über Cannabis zu reden in der Öffentlichkeit. Ich habe zum Beispiel in der Schule noch nie über dieses Rezept geredet, weil Jugendliche sind nicht ambivalent. Wenn ich sage, ich habe ein Rezept, dann denken die, oh, das ist Snoop Dogg, wir kiffen. Mhm. Deswegen mache ich das nicht. Ich kann mit Jugendlichen darüber reden, aber in einem Einzelsetting. Ich kann nicht in der Klasse darüber reden, weil da ist das zu gesplittet.
Ja.
Oder auch, was auch geht, ist in einem Gefängnis. Weil in einem Gefängnis jeder Einzelne, und das pauschalisiere ich jetzt so, in einem Jugendgefängnis, wenn ich da vor 12 Leuten spreche, garantiere ich, durch diese 12 Leute hätten die Indikation für eine Cannabis-Therapie.
Mhm.
Ist so. Weil jeder von denen, also die PDBS bringen sie alle mit.
Ja, ja.
So eine PDBS bringen sie alle mit. Neurodiversitäten, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme, gerade beim Erwachsenenknast dünnt sich es nochmal ein bisschen aus. Da sind auch welche, die sind einfach nur Arschlöcher, so, aber im Jugendknast sitzen kranke Menschen.
Ja, das hat ja eine Ursache.
Kranke Kids, so, die ein ganz schlimmes Setting haben. Und da, ich habe genügend Jugendgefängnisse gesehen und mit Hunderten Inhaftierten geredet.
Ja.
Da war keiner, wo du sagst, ja, da ist alles super. Und deswegen ist es, da kann man schon nochmal drüber reden, sagen, hey, habt ihr denn Diagnosen? Was für Diagnosen habt ihr denn? Ist euch klar, wenn ihr rauskommt, ihr müsst nicht kriminell sein, um dieses Medikament zu bekommen. Weil wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Menschen sich kriminalisiert haben deswegen.
Ja.
Und die keinen finanziellen, die sitzen dann auch nicht im Knast wegen Dealen oder so, sondern das war halt ein Ding, das sie auch gemacht haben.
Ja,
jetzt habe ich ein bisschen Fahren verloren. Das Ding ist, so kam ich dann aber auch zum Cannabis. Das, wie gesagt, der Andreas Müller hat mir das dann gesagt, der Richter Müller. Du kannst dich nicht der Verantwortung entziehen, etwas zurückzugeben, nur weil du jetzt sicher bist.
Mhm.
Was hast du denn gelernt? Was ist denn dein Learning gewesen? Und dieses Learning willst du jetzt für dich behalten?
Ja.
Du kannst nicht jetzt, du sitzt jetzt zu Hause, sagst, ach, ey, guck mal, das Rezept hat dafür gesorgt, dass ich die Medikamente absetzen kann, nicht mehr kriminell bin, keinen Stress mehr habe, keine Angst mehr habe, keine Paranoia mehr habe, angesehen bin von meinen Freunden, Verwandten, Nachbarn, ein ganz eigenes Selbstbewusstsein auch habe für dieses, was man mir gesagt hat, das ist falsch und kriminell, sagt man plötzlich, nee, ist okay, wenn es dir hilft. Und es scheint ja zu helfen, weil du kriegst ja plötzlich alles auf die Reihe. Man muss sich das ja mal vorstellen. Ich bin ja von arbeitsunfähig zu Einzelunternehmer mit Hausbesuchen vom Steuerberater. So komplex sind meine Steuerthemen mittlerweile. Ja. So, also, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Deswegen, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, wie man Erfolg definiert. Aber ich weiß, ich bin ein erfolgreicher Mann.
Ja.
Und
du hast es in der Hand, du kannst es gestalten. Ne?
Das meine Jobbetreuerin, meine Betreuerin beim Jobcenter, die war für Härtefälle, die hatte nur 16 Fälle oder so, das war einer davon, weil sie hat gesagt, sie hat noch nie erlebt, dass jemand aus der Arbeitsunfähigkeit in eine Festanstellung wechselt, so wie ich das gemacht habe.
Ja.
Ne, mit einer Anstellung auf der einen Seite, aber auch einer Selbstständigkeit auf der anderen Seite. Sie hat gesagt, das hat sie noch nie gesehen. Und das ist mittlerweile 6 Jahre her, 5 Jahre her. Und mittlerweile bin ich verantwortlich für Mitarbeiter. So. Also es ist
Wahnsinn.
Vielleicht zu simpel zu sagen, das alles dank Cannabis. Aber ich kann dir garantieren, das alles wäre nicht möglich gewesen ohne Cannabis.
Ja.
Denn dazu gehört Therapie. Dazu gehört Consistency, wie heißt das auf Deutsch? Beständigkeit. Und Beständigkeit hatte ich nicht.
Nee.
Die Beständigkeit habe ich durch das Cannabis. Das macht mich verlässlich, weil das sorgt dafür, dass ich schlafen kann. Ich kann es selbst regulieren. Ich kann auch, wenn ich mal einen dieser Tage habe, wo gar nichts geht, vielleicht ein bisschen früher mich runterschalten. Mhm. Und das sorgt dafür, dass ich beständig bin, dass ich verlässlich bin, dass ich ein zuverlässiger Partner bin. Und sonst wäre ich nicht... Ich bin fast 10 Jahre verheiratet jetzt mittlerweile. Also, Wahnsinn, 5 Jahre verheiratet, 10 Jahre zusammen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Von arbeitsunfähig, so kurz vorm Suizid, auf 3, 4 verschiedene Medikamenten, todunglücklich.
Und insofern trittst du jetzt anderen Leuten gegenüber mit einer klaren Haltung, mit klaren Gedanken und einfach auch mit Herz, mit allem, was du so mitbringst. Und das finde ich wirklich bewundernswert. Und insofern, ich würde in Teil 4 dann gerne noch ein bisschen über diese Verantwortung sprechen, die du jetzt auch einfach übernimmst für jüngere Menschen, du hast es schon angesprochen, für generell aber auch die Gesellschaft, für alles, was sich so entwickelt, und würde gerne dann sozusagen in unserem letzten Teil darauf zurückkommen. Und genau, insofern verabschiede ich mich an der Stelle jetzt kurz von dir. Ich freue mich sehr schon auf die Fortsetzung noch.
Yay.
Abonniert unbedingt unseren Kanal, damit ihr dann das nicht verpasst, wie wir noch darüber sprechen. Und ja, teilt immer gerne eure Gedanken zu dem Ganzen. Wie habt ihr das erlebt? Was ermöglicht euch vielleicht Cannabis? Wie hat es euer Leben positiv beeinflusst, verändert? Was ist jetzt möglich, wo ihr vorher dachtet, niemals?
Mhm.
Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin.
Bis Macht's gleich. Gut.